Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Propheten Jesaja Kapitel 43. Wir hören auf die ersten 7 Verse und die Predigt wird dann schwerpunktmäßig um die ersten beiden Verse dieses Abschnitts gehen, aber auch immer wieder den Blick werfen auf die weiteren Verse bis Vers 7. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Und darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten her führen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, gut möglich, dass eine der folgenden Fragen, die in letzter Zeit im Kopf rumgegeistert ist: Wie lange darf ich eigentlich mein Auto noch fahren? Wie viel muss ich eigentlich investieren, um mein Haus zu isolieren? Wie teuer werden Strom- und Heizungskosten noch? Wie stark steigen die Lebensmittelpreise denn weiter? Wie lange darf man noch öffentlich zu seinen christlichen Überzeugungen stehen? Und wenn du Kinder hast, sind es vielleicht vor allem die Fragen: Was passiert mit unseren Kindern? Ja, was lernen sie im Kindergarten? Was lernen sie in der Schule? Wie weit greift der Staat weiter in die Erziehung ein? In welcher Welt wachsen unsere Kinder auf? Ich bin ganz ehrlich, ich stelle mir regelmäßig solche Fragen. Vor allem immer dann, wenn ich irgendwie Nachrichten lese oder höre. Und ich frage mich dann, wie soll das alles werden? Wie soll das alles werden? Nicht so sehr für mich, aber für meine Kinder, für die nächste Generation. Und das sind Fragen, die stellen sich immer wieder in Krisenzeiten. In Zeiten, wo viele Dinge sich geändert haben oder sich ändern werden. Und solche Zeiten gab es immer wieder für das Volk Gottes in der Geschichte, auch für das Volk Israel im Alten Bund. Und es ist so, dass die Propheten des Alten Bundes genau in eine solche Zeit berufen wurden. In eine Zeit der Krisen, in eine Zeit der Veränderungen und vor allem in einer Zeit, wo sich Gottes Volk weitgehend von Gott abgewendet hat. Denn innerlich hatten sich eben Gottes Kinder weitgehend von Gott abgewendet. Und äußerlich bedrohten fremde Mächte den Frieden und den Wohlstand der Menschen. Und Jesaja hat angesichts von diesen Bedrohungen, von dieser Abwendung im Innern und dieser Bedrohung von außen eine ganz einfache Botschaft. In 66 langen Kapiteln, aber eine ganz einfache Botschaft, beziehungsweise eigentlich zwei Botschaften. Nummer eins: Liebe Kinder Gottes, es kommen sehr, sehr harte Zeiten auf euch zu. Ihr habt Gott vergessen, und weil ihr Gott vergessen habt, wird er euch durch fremde Großmächte richten. Die Babylonier vor allem. Er sagt also, die schweren Zeiten, in denen ihr jetzt lebt, die werden erstmal sogar noch schwerer. Botschaft Nummer zwei lautet: Es kommen sehr, sehr gute Zeiten. Denn weil Gott gnädig und treu ist, wird er die, die sich zu ihm halten, begleiten und bewahren und beschenken. Und das heißt konkret: Auch wenn die Umstände drunter und drüber gehen, brauchen Gottes Kinder keine Angst zu haben. Das ist die Botschaft von unserem Abschnitt heute. Damals nicht, und weil wir einen Gott haben, der sich nicht ändert, auch heute nicht. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, alles um uns herum bricht zusammen, selbst wenn alle Gewissheiten, die wir hatten, irgendwann vielleicht mal nichts mehr zählen, Gott bleibt. Die einzige Konstante dieser sich ständig ändernden Weltgeschichte, die bleibt. Und die gute Nachricht für uns ist, Gott bleibt nicht einfach nur stehen. Die gute Nachricht ist, er bleibt auf unserer Seite. Und das ändert unsere Perspektive auf dieses Leben radikal. Mein Thema für heute lautet, warum du keine Angst vor der Zukunft haben musst. Und die Antwort, die uns unser Abschnitt gibt, ist eine dreifache. Erstens, dein Gott hat dich errettet. Zweitens, dein Gott kennt dich persönlich. Und drittens, dein Gott will dich bewahren, wird dich bewahren. Wenn ihr so wollt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, dein Gott hat dich errettet, er kennt dich persönlich und er wird dich bewahren. Vers 1b, das ist nicht nur der Vers, den Daniel und Veronika sich ausgesucht haben als Taufvers für den kleinen Aaron. Es ist auch der Kerngedanke unseres Abschnitts. Worum geht es im Kern? Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, du musst keine Angst haben. Darum geht es. Und alles andere in diesem Abschnitt, das sagt dir jetzt nur, warum du keine Angst haben brauchst. Ja, stell dir mal vor, weiß nicht, ob das dein Ding ist, aber du planst einen Urlaub in der afrikanischen Steppe. Und du kommst da an und planst so eine Wanderung durch die Steppe, um Tiere zu beobachten. Und weil du keine Ahnung hast, wie man sich in der afrikanischen Steppe verhalten soll, hast du so einen einheimischen Ranger dabei. Der kommt so mit dir mit. Und ihr lauft dann so durch die afrikanische Steppe und plötzlich steht so 20 Meter von euch entfernt ein Löwe. Und dieser Löwe, der steht da nicht einfach nur, sondern der Löwe, der fletscht mit seinen Zähnen. Der guckt euch so an, als würde er euch sagen wollen, ich habe keine größere Lust, als euch jetzt gleich zu verspeisen. Du erstarrst, du schaust diesen Löwen an, du schaust auf den Ranger und der Ranger sagt, entspann dich, alles gut. Wenn alles normal ist bei dir, entspannst du dich in dem Moment nicht. Denn nur weil der Ranger sagt, es wird alles gut, steht der Löwe da immer noch. Aber stell dir vor, im nächsten Moment zieht der Ranger aus seinem Rucksack so eine Maschinenpistole raus und richtet sie auf den Löwen und sagt nochmal, entspann dich. In dem Moment entspannst du dich. Warum? Weil der Ranger nicht einfach nur irgendwelche schönen, tröstenden Worte für dich bereit hat, sondern weil er konkrete Gründe für dich hat, warum du keine Angst haben musst. Und unser Abschnitt macht genau das. Er sagt uns nicht nur, hab keine Angst, sondern er gibt uns Gründe, warum du keine Angst haben musst. Leere Worte nehmen die Angst nicht weg, aber wenn was dahinter ist, dann beruhigt es uns. Es sind genau diese Gründe, die Gott uns durch Jesaja hier gibt. Angesichts von all den Veränderungen und all den Krisen und all dem Chaos um uns herum. Er sagt nicht einfach, fürchte dich nicht angesichts von all dem Chaos um dich herum, sondern er liefert dir eben gute Gründe, warum du keine Angst zu haben brauchst. Und der erste dieser Gründe lautet, du musst keine Angst haben vor der Zukunft, denn dein Gott hat dich errettet. Gott hat dich errettet. Das ist der Kernpunkt, der sich durch die gesamten Verse zieht. Jesaja nimmt nicht immer das Wort errettet, sondern er hat verschiedene Wörter in diesem Abschnitt für errettet. Ja, in Vers 1 ist es erlöst. Vers 3 bezeichnet er sich als der Erretter. In Vers 5 verwendet er das Wort sammeln. Und direkt am Anfang unseres Abschnitts verwendet er noch ein anderes Wort oder andere Worte. Da spricht Gott von schaffen und bilden. Er hat dich geschaffen und dich gebildet. Ja, Vers 1, und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Und wenn wir so diese Wörter hören, schaffen, bilden, machen, woran denken wir? Ich denke vermutlich als erstes an das, was ganz am Anfang der Bibel steht, nämlich dass Gott uns geschaffen hat als Menschen. Am sechsten Tag. Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass es darum hier im Kern geht. Wenn Jesaja hier von Schaffen und von Bilden spricht, dann meint er, dass Gott uns zu seinem Volk gemacht hat. Ja, er spricht hier nicht die gesamte Menschheit an, sondern er spricht sein Volk an. Gott meint, dass er uns zu seinem Volk gemacht hat. Gott hat nämlich nicht nur die Menschheit geschaffen, er hat sich auch ein Volk geschaffen. Ja, davon, dass er die Menschheit geschaffen hat, das lesen wir in 1. Mose 1 und 2. Und dann geht die Geschichte weiter und wir lesen dann von der Sintflut. Und nach der Sintflut vermehrt sich die Menschheit wieder. Und in Kapitel 11 sind wir an dem Punkt, wo wir endgültig sehen, der Mensch hat durch die Sintflut nicht dazugelernt, er ist so sündig wie vorher auch immer. Das sieht man an diesem Turm, den sie da bauen. Und dann in Kapitel 12 von 1. Mose wählt Gott sich eine Familie aus. eine Familie aus all den Menschen, die von Abraham, um sich ein Volk zu schaffen, zu bilden. Psalm 100 betet der Psalmist: Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir haben das eben gesungen. Aber es geht eben nicht darum, dass er hier von unserer Schöpfung spricht, sondern es geht dann weiter in Psalm 100. Er hat uns geschaffen, gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Noch deutlicher wird es hier im letzten Vers unseres Abschnitts, Vers 7, da heißt es: Ein jeden, der mit meinem Namen genannt ist, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Jesaja beginnt diesen Abschnitt also mit dieser Tatsache. Als Kind Gottes bist du von Gott sozusagen zweimal geschaffen worden. Ja? Einmal als Mensch und dann als Kind Gottes. Als Gottes geliebtes Kind. Und um diese zweite Schöpfung geht es hier in Vers 1 am Anfang unseres Abschnitts und dann nochmal in Vers 7 am Ende unseres Abschnitts. Das rahmt unseren Abschnitt ein, wie so eine Klammer. Die Frage ist, wie hat Gott das gemacht? Wie hat er uns zu seinem Volk gemacht? Und die Begriffe, die er hier verwendet, sind erlöst in Vers 1 und errettet in Vers 3. Und in Vers 5 malt uns dann Jesaja konkret vor Augen, wie diese Erlösung und Errettung vor allem damals für das Volk Israel aussah. Das heißt dort: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten her führen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Um zu verstehen, was er hier meint, müssen wir uns in die damalige Situation reinversetzen. Das Volk Israel stand kurz davor, in die Gefangenschaft verschleppt zu werden. Das Gericht stand kurz bevor. Die Babylonier würden kommen, das Volk verschleppen und dadurch im gesamten Nahen Osten verteilen. Das Volk Gottes würde in alle Länder verstreut werden. Und es war damals nicht nur deshalb schlimm, weil es halt schlimm ist, alles zu verlieren und woanders hinziehen zu müssen, gewaltsam. Das ist sehr schlimm. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmere war, dass das Land Kanaan, das verheißene Land, der Ort war, wo man Gemeinschaft mit Gott hatte. Ja, dort war Jerusalem mit dem Tempel der Ort, den Gott bestimmt hatte, um mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Dort wohnte Gott symbolisch. Und Verschleppung bedeutet also für die Israeliten damals nicht nur, ich verliere alles, was ich habe, sondern es bedeutet vor allem, ich bin getrennt von Gott. Und wenn Jesaja jetzt hier in den Versen 5 und 6 davon spricht, dass er die ganzen Leute wieder zurücksammelt, dann meint er, Gott selbst sorgt dafür, nicht so sehr, dass alle wieder umziehen, sondern dass er seine Kinder wieder zurück in die Gemeinschaft mit sich selbst führt, dass sie wieder Gemeinschaft haben dürfen mit ihm. Und für uns heute hat kein Land mehr diese geistliche Bedeutung. Ja, wir müssen nicht nach Israel gesammelt werden, um Gott zu treffen oder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber auch wir sind als natürliche Menschen erst einmal von Gott getrennt, wie weg, getrennt von ihm. Der Heidelberger Katechismus, der bezeichnet diesen Zustand als unser Elend. Und dieses Wort Elend, das kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet Ausland. Menschen, die Gott nicht kennen, leben bildlich gesprochen im Ausland. Sie sind nicht zu Hause dort, wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Und deswegen hat Gott eingegriffen. Gott kam in seinem Sohn Jesus Christus selbst in unser Elend, in das Ausland dieser Welt und hat durch seinen Tod uns als sein Volk geschaffen und gebildet und erlöst und errettet. Für die Israeliten bedeutete Errettung damals wirklich aus allen Himmelsrichtungen wieder zurück in ihr Land zu kommen, wie es in den Versen 5 und 6 erklärt ist. Und tatsächlich führte Gott zumindest einen Teil von ihnen wieder zurück. Aber für uns bedeutet es eben nicht, dass wir umziehen. Wir können überall mit Gott Gemeinschaft haben. Für uns bedeutet es, aus dem Ausland unserer Gottesferne erlöst und errettet zu werden, indem er sich zu uns in seine Gemeinschaft, in unsere wahre Heimat führt und sammelt. Es ist kein Zufall, dass manche Gemeinden sich heute selbst als Versammlung bezeichnen. Dort sammelt Gott sein Volk. Aber warum hat Gott uns eigentlich zu seinem Volk geschaffen, erlöst und errettet? Warum? Warum hat er das gemacht, uns in seine Gemeinschaft zu sammeln? Was ist der Grund dafür? Das klingt hier ja in unseren Versen stellenweise ziemlich hart. Auf der einen Seite sind hier Gottes Kinder. Die werden hier Israel und Jakob genannt. Die werden überschüttet mit Trost und mit Geschenken. Und auf der anderen Seite sind da die anderen Völker, die Gott nicht kennen. In Vers 3b steht, ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle, man als Völker um Israel herum. Vers 4, darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Ja, in anderen Worten, Gott beschenkt seine Kinder auf Kosten anderer. Das ist das, was Jesaja hier gleich zweimal sagt. Das ist ungerecht, ist doch unsere erste Reaktion, oder? Ungerecht. Warum die einen, nicht die anderen? Gott gibt eine Begründung für sein Handeln. Er sagt in Vers 4, darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, deswegen mache ich das. Ich gebe zu, wenn ich heute so höre, du bist geliebt, du bist kostbar in meinen Augen, also in meinen Augen aus Gottes Perspektive. Ich sehe das auf irgendwelchen Tassen oder christlichen Postkarten oder in irgendwelchen Lobpreisliedern, dann reagiere ich zurückhaltend. Ja, das ist bei mir dann immer so eine Mischung aus, ist mir von meiner Persönlichkeit her ein bisschen zu kitschig und von meiner Theologie her zu einseitig. Ich glaube, auch in meiner Skepsis ist was dran. Oft ist es tatsächlich einseitig, aber ich habe mich, als ich das gelesen habe, auch überführt gefühlt. Es ist eben nicht grundsätzlich falsch, so zu reden. Im Gegenteil, es ist sehr biblisch. Gott sagt uns, ich habe euch, ja, sagen wir die Berg in Gießen, zu meinem Volk gemacht, denn ihr seid kostbar in meinen Augen. Ihr seid wertgeachtet. Ich hab euch lieb. In 5. Mose, Kapitel 7, sagt Gott seinem Volk dasselbe. Und er gibt dort eine Antwort auf die Frage, warum liebt er ausgerechnet diese Menschen, die er zu seinem Volk gemacht hat? Also damals Israel und heute uns. Warum? Und die Antwort, die er gibt, ist etwas verwirrend. Er sagt erst, es liegt auf gar keinen Fall an euch. An euch ist nämlich gar nichts liebenswert. Und dann sagt er weiter, ich liebe euch einfach, weil ich euch liebe. Unser Abschnitt hier gibt uns also zwei Gründe, warum ausgerechnet wir aus dem Ausland unserer Sünde von Gott erlöst, errettet und gesammelt wurden. Es ist erstens seine Liebe zu uns und zweitens seine eigene Ehre. Ja, Vers 7, ein jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Zwei Gründe, warum wir Gottes Kinder heißen dürfen, warum wir keine Angst vor der Zukunft zu haben brauchen. Gottes Liebe und seine eigene Ehre. Und das eigentlich Schockierende ist, welchen Grund Gott nicht nennt. Es gibt nämlich keinen Grund in uns selbst. Israel damals war nicht besser als alle anderen Völker. Du bist nicht besser, nicht liebenswerter als irgendein anderer Mensch. Nicht liebenswerter als du, als der Mensch, den du für am liebensunwürdigsten hältst. Nicht ein Stück. Du bist niemals der Grund, warum Gott dich rettet. Gott ist der Grund, warum Gott dich rettet. Nur zwei Kapitel später sagt Gott in Jesaja 45, ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obwohl du mich nicht kanntest. Grund liegt nicht in uns. Und das beantwortet immer noch nicht zufriedenstellend für uns die Frage, warum ausgerechnet wir und nicht unsere Nachbarn zum Beispiel. Oder um es in den Begriffen von damals zu sagen, warum Israel und nicht Ägypten, Kusch und Saba. Ist das nicht ungerecht? Ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir keine Antwort auf diese Frage bekommen. Das Problem ist, das ist die falsche Frage. Denn wenn wir diese Frage stellen, dann schauen wir von außen drauf. Wir sehen, wie Gott das macht und schauen uns das von außen an. Aber weißt du, was unser Problem ist? Wir stehen nicht außen. Wir stehen mittendrin. Wir stehen da nicht als Beobachter von Gottes Wirken, sondern als zutiefst Betroffene. Als die, die alles andere als liebenswert sind und doch unendlich geliebt werden. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Und wie reagiert der Liederdichter auf diese Erkenntnis? Sagt er, ist irgendwie ungerecht? Nein. Sondern er reagiert mit Freude und Anbetung. Nun weiß ich das und bin erfreut. und rühme die Barmherzigkeit. Was für eine Liebe, die ich erfahren habe. Und was ist die Folge dieser Liebe? Die Folge davon, dass Gott dich zu seinem Kind gemacht, dich errettet und erlöst, in seine Gemeinschaft gesammelt hat. Zweiter Punkt. Du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben, denn dein Gott kennt dich persönlich. Weißt du, wenn zwei Menschen sich zum ersten Mal begegnen, was ist normalerweise das allererste, was sie tun? Sie stellen sich normalerweise als allererstes mit ihrem Namen gegenseitig vor. Unser Name ist nämlich untrennbar mit uns verbunden. Ja, es macht einen riesen Unterschied, ob ich dich mit deinem Namen anrede oder ob ich sage, hey du da oder hallo sie da. Damals hatten Namen noch viel höhere Bedeutungen als heute. Es war den Leuten viel bewusster, wie eng der Name mit einer Person verbunden ist. Ja, wenn man ein Kind bekommen hat, dann war die wichtigste Frage, was bedeutet der Name und nicht, wie klingt der Name, was wir heute häufig fragen. Das erklärt dann, warum manche Eltern ihre Kinder damals Habakuk oder Shealtiel genannt haben. Bedeutung ging eben damals vor Klang. Und wenn Gott hier sagt, ich habe euch bei eurem Namen gerufen, dann bedeutet das, er kennt uns ganz persönlich. Nicht nur vom Hörensagen, er weiß nicht nur, dass es uns gibt, er kennt uns ganz persönlich. Gott hat nicht nur einfach irgendwelche Völker verschoben, Könige ein- und abgesetzt und dafür gesorgt, dass das Volk Israel dann auf dem Schachbrett der Weltgeschichte einfach wieder zurückkehrt. Das natürlich auch. Aber er hat das getan in einer engen Beziehung, einer Bundesbeziehung zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen. Nehmen wir mal an, das ist ein Kind, vielleicht 5 Jahre alt, und es ist ziemlich kalt draußen und der See hat so eine Schicht Eis, ein kleiner Teich, vielleicht 30 Meter im Durchmesser. Und das Kind denkt sich, wow, Eis, und denkt, cool, und läuft auf diese Eisfläche drauf. Und genau in der Mitte angekommen, bricht es mit einem Bein ein. Ja, es hängt dann so schief, ein Bein im Wasser, es kommt nicht mehr raus und es droht eben komplett einzubrechen und unterzugehen. Es fängt an, um Hilfe zu rufen. Und irgendwer, der gerade an diesem Teich vorbeigeht, der sieht das und der zückt instinktiv sein Handy, ruft die Feuerwehr an. Feuerwehr ist glücklicherweise gerade in der Nähe, kommt hin. Feuerwehrmann steigt aus, kriecht über diesen Teich ganz vorsichtig, zieht das Kind da raus, nimmt es und kriecht dann wieder zurück, immer hoffend, dass jetzt nicht das ganze Eis einbricht. Und am Ufer angekommen, es sind schon die Sanitäter da und er übergibt dieses Kind den Sanitätern, die kümmern sich weiter. Und in dem Moment piepst sein Gerät, nächster Einsatz. Er hat seinen Job erledigt, hat ihn gut erledigt, erfolgreich erledigt und er fährt weiter. Sehen wir aber an, dieses Kind macht wieder dasselbe, es läuft auf diesen Teich, bricht mit einem Bein ein, aber dieses Mal ist es mit seinem Vater unterwegs. Und der Vater hat nur kurz, war nicht aufmerksam. Plötzlich hört er diese Hilferufe und sieht sein Kind da auf dem Teich. Der ruft nicht die Feuerwehr, der geht selber. Und er kriecht dann über dieses Eis und hofft die ganze Zeit, dass es nicht einbricht, zieht sein Kind raus und geht wieder zurück ans Ufer und völlig erleichtert sackt er dann am Ufer zusammen, hält sein Kind in den Armen und das Kind weint und er sagt einfach immer nur wieder den Namen dieses Kindes, seines Kindes. Und irgendwann merkt er, wie das Kind zittert und er zieht seine Jacke aus, obwohl es bitterkalt ist und zieht sie dem Kind ein. Und dann zieht er seine Hose aus, obwohl es bitterkalt ist und zieht sie dem Kind an. Und dann nimmt er dieses Kind auf seine Arme und trägt es nach Hause. Weißt du, in beiden Szenarien hat jeweils ein Mann ein Kind gerettet. Beide haben ihre Aufgabe richtig gut gemacht. Der Feuerwehrmann, weil es sein Beruf ist, aber der Vater, weil er der Vater ist. Weil er sein Kind unfassbar liebt. Weil er sein Kind mit Namen kennt und nennt. Und der Punkt dieser beiden Beispiele ist, Gott rettet dich nicht wie ein Feuerwehrmann. Gott rettet dich wie ein Vater, als dein Vater. Er sagt, ich rette dich, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. Und dafür sind Namen wichtig. Später im Propheten Jesaja, in Kapitel 49, sagt Gott, dass er sogar unsere Namen in seine Hand geritzt hat. Und im Neuen Testament sagt Jesus, dass er als der gute Hirte alle seine Schafe mit Namen kennt und ruft. Gott kennt dich persönlich. Aber weißt du nicht nur das? Er kennt nicht nur deinen Namen, er sagt dir auch seinen eigenen. Er stellt sich dir mit seinem Namen vor, ganz persönlich, Vers 1. Und so spricht der Herr. In vielen Bibelübersetzungen ist dieses Herr mit Großbuchstaben geschrieben. Und in Vers 3 nochmal, denn ich bin der Herr, dein Gott. Und immer dann, wenn Herr in Großbuchstaben geschrieben ist, dann steht da im Hebräischen das Wort Jahwe. Und das ist nicht einfach ein Wort, was bedeutet Herr, sondern es ist der persönliche Name Gottes, der Bundesname Gottes. Immer wenn dieser Name auftaucht, dann geht es um die Beziehung, die Gott mit uns Menschen begründet hat. Es bedeutet, er ist nicht einfach irgendein Gott, er ist dein Gott. Gott kennt uns mit Namen, aber wir kennen auch ihn mit seinem Namen. Und es war nicht immer so. Als Mose in der Wüste war und die Schafe seines Schwiegervaters hüten musste und dann dieser Dornbusch brannte und Gott ihn aufforderte, Mose geht zurück nach Ägypten, nimm das Volk Israel und führe es ins verheißene Land. Und Mose stand da und sagt, Gott, niemand nimmt mich ernst dort. Niemand wird mich ernst nehmen. Was soll ich denen sagen, wer mir den Auftrag gegeben hat? Was soll ich ihnen sagen, wer mich geschickt hat? Und dann sagt Gott, ich bin der Ich Bin, hat dich geschickt. Jahwe, der Herr, schickt dich. Gott stellt sich dem Mose und damit seinem ganzen Volk vor, mit seinem persönlichen Namen. Gott kennt uns mit Namen und wir kennen ihn mit Namen. Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir keine Geschäftsbeziehung zu ihm, wie zu unserem Steuerberater oder einem Feuerwehrmann, den wir dann siezen oder so, sondern wir haben als unseren Vater, wir haben unseren Vater und wir haben eine persönliche Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Und dann gibt es noch eine dritte Sache mit dem Namen. Es ist nicht nur so, dass Gott unsere Namen kennt und wir Gottes Namen. Nein, wir tragen sogar seinen Namen. Heißt in Vers 7, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist. Nicht mit seinem, also es ist nicht nur so, dass Gott uns mit unserem Namen anspricht, sondern wir werden mit Gottes Namen benannt. Die Beziehung zwischen uns und Gott, die ist so eng, dass wir Gottes Namen tragen. Ja, wenn Ehepaare heiraten, dann ist es auch heute noch in den meisten Fällen so, dass sie nach der Hochzeit einen gemeinsamen Nachnamen tragen. Und auch heute noch bedeutet es meistens für die Ehefrau, dass sie ihren Nachnamen ändert. Und so ähnlich ist es, wenn wir durch den Glauben zu Gott gehören. Es ist nicht so, dass Gott uns unseren Namen wegnimmt, aber er gibt uns seinen Namen, sodass wir jetzt nach seinem Namen benannt werden. Du bist Christ. Wir sind Christen, weil wir zu Christus gehören. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und genau das hat heute die Taufe am kleinen Aaron deutlich gemacht. Wir haben ihn nicht getauft, weil er so gut ist. Er ist Sünder wie wir alle. Auch er hat Gottes Liebe nicht verdient. Wir haben ihn auch nicht getauft, weil er so süß ist, obwohl er sehr süß ist. Wir haben ihn überhaupt nicht getauft wegen irgendetwas an ihm oder in ihm, sondern wir haben ihn getauft auf jemand anders. Außerhalb von ihm, auf einen Namen. Und zwar auf den Namen von Jahwe. Dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und diesen Namen trägt er jetzt. Und dieser Name, den er jetzt trägt, der ruft ihn auf für den Rest seines Lebens, diesem Namen mit seinem Leben alle Ehre zu machen. Sich auf diesen Namen zu verlassen und auf diesen Namen zu vertrauen. Dreimal Namen. Gott kennt uns mit Namen, wir kennen ihn mit Namen und wir tragen seinen Namen. Und dafür ist die Taufe das Bild und darauf setzt die Taufe den Stempel. Wenn wir jetzt so diesen Abschnitt lesen, diese 7 Verse, dann steht da sehr oft, du, dich, dein, dir. So auch im Taufvers. Ja, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber wenn wir dann genau lesen, dann stellen wir fest, am Anfang bist damit gar nicht erstmal du gemeint, sondern das gesamte Volk Gottes. Gott spricht sein Volk insgesamt an. Aber je weiter wir lesen in diesen 7 Versen, und zum Ende unseres Abschnitts kommen, dann geht es plötzlich um den Einzelnen. Heißt es in Vers 6, ich will zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Erst jetzt geht es nicht mehr nur um die Gruppe als Ganze, er spricht jetzt von Söhnen und Töchtern, also einzelnen Menschen in Gottes Volk. Und es ist tatsächlich immer wieder so, Gott sieht einerseits das große Ganze, sein Volk insgesamt, Und er macht ihm hier in diesen Versen eine Liebeserklärung seinem Volk. Und gleichzeitig nimmt er den Einzelnen ganz persönlich in den Blick. Und noch deutlicher wird das im letzten Vers, Vers 7. Dort heißt es dann ganz deutlich, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe, einen jeden. Am Anfang in Vers 1 sagt Gott es über sein Volk insgesamt. Am Ende sagt er es über dich ganz persönlich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und weil er so über dich denkt und weil du seinen Namen trägst, braucht dich auch die Zukunft nicht zu schrecken. Mein dritter Punkt. Du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben, denn dein Gott wird dich bewahren. Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Ich habe mich früher mal gefragt, was heißt das denn? Haben wir jetzt als Christen oder als Gottesvolk irgendwie Superkräfte? Immunität gegen Feuer und Wasser? Nein. Tatsächlich sind in der Geschichte von Gottes Volk Tausende von Christen ertrunken oder verbrannt. Und viele von ihnen auch, gerade weil sie zu Gott gehören. Was also meint Gott hier? Gott verwendet diese bildhafte Sprache, um uns deutlich zu machen, dass er uns bei sich bewahren wird. Er sagt damit, ultimativ kann dir nichts etwas anhaben, nicht die stärksten Fluten und nicht das heißeste Feuer kann dir ultimativ etwas anhaben. Natürlich können diese Dinge uns unser irdisches Leben wegnehmen, aber sie können niemals unsere Seele aus Gottes Hand reißen. Gibt es die Geschichte von einem der ersten Christen, Stephanus, in der Apostelgeschichte. Er wird von den Juden gefangen genommen und dann hält er ihnen eine Predigt. In dieser Predigt sagt er ihnen harte Sachen. Als Reaktion nehmen sie ihn und steinigen ihn öffentlich. Und kurz bevor er starb, im Moment seines Todes, sah er den Himmel dann offen und betet, Herr Jesus, nimm du meinen Geist auf, nimm du meine Seele auf. Ja, der Körper starb, aber Stephanus lebt weiter. Es hört sich dann bei Paulus so an, Vers 38 in Römer 8, wir haben das eben schon gelesen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Natürlich ist es Gott möglich, unseren Körper zu bewahren, übernatürlich zu bewahren. Auch das hat er immer wieder bei seinem Volk getan. Bekannteste Geschichte ist vermutlich die von Daniels Freunden, wie sie im Feuerofen waren. Sie weigerten sich, dieses Standbild anzubeten des Königs, was sie sollten. Und als sie sich weigerten, war die Strafe darauf, im Feuerofen verbrannt zu werden. Und kurz bevor sie dann in den Feuerofen kommen sollten, sagen sie Folgendes. Sie sagen, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, der kann uns, nicht er wird uns, er kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten. Aber er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Er kann uns körperlich erretten, aber er wird uns ganz sicher ultimativ erretten. Das ist sicher. Und eines Tages, wenn wir bei ihm angekommen sind, wenn er unsere Seele durch alles durchgetragen hat, dann schenkt er uns einen neuen Körper, dem dann wirklich nichts und niemand, kein Feuer und kein Wasser mehr irgendetwas anhaben kann. Und weißt du, dieser Körper, den wir dann bekommen, der hat eine Besonderheit, die dein Körper jetzt nicht hat. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 4 lesen wir, dass dank Gottes Name auf unseren Stirnen steht. Und dann wird das erfüllt sein, was Gott bereits im 5. Buch Mose angekündigt hat. Es werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Ja, sie werden sich vor dir fürchten. Du brauchst dich nicht vor dem Chaos dieser Welt zu fürchten. Eines Tages wird sich das Chaos vor dir fürchten. Warum? Nicht wegen dir, sondern wegen dem Namen, der auf deiner Stirn steht. In dieser Welt geht es drunter und drüber. Und in dieser Welt kann man sich Sorgen machen. Sich selbst, vielleicht noch mehr, seine Kinder und seine Enkelkinder. In was für einer Welt wachsen die Aarons dieser Welt auf? Und in dem Ozean dieser Weltgeschichte mit all dem Chaos da wirkt die Gemeinde irgendwie wie so ein kleines, zerbrechliches Fischerboot, was den riesigen Wellen hilflos ausgesetzt ist. Aber in all diesen Stürmen dieses Lebens ruft Gott uns zu: Liebe Gemeinde, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst und du bist mein. Liebe Gemeinde, ich habe den Ozean der Weltgeschichte mit seinen Stürmen und Wellen unter Kontrolle und es fällt dir kein Haar von deinem Kopf, ohne dass ich das will. Und in diese Gemeinde haben wir heute den kleinen Aaron aufgenommen. Und natürlich ist er aufgefordert, selbst an Jesus zu glauben. Aber in all den Stürmen seines Lebens darf er dasselbe wissen, was wir alle wissen dürfen, wenn er sich an Jesus Christus festhält. Jesus hat sich für dich die Hände durchbohren lassen. Und dadurch hat er deinen Namen in seine Hand geritzt. Deswegen wird er eines Tages seinen Namen auf deine Stirn schreiben. Und er wird dich tragen auf seinen Armen durch alle Stürme deines Lebens, bis er dich eines Tages in seine Arme schließen wird. Und deswegen brauchst du keine Angst zu haben. Amen.